Liebe Anwesende, es ist natürlich eine große Ehre und eine Herausforderung, gleich anschließend an Arnold Hottinger sprechen zu können. Ich bin mir dessen bewusst und ich hoffe, dass Sie meine hohen Erwartungen erfüllen. Ich möchte zu meiner Person nur noch Folgendes ergänzen. Ich bin nicht nach Afghanistan gegangen, ich habe weniger Pulverdampf in den Haaren. Bei mir war es eher ein Désir de l'Orient, der mich in den Maghreb getrieben hat. Ich habe mich aber nicht völlig von den Schauplätzen, von den gewalttätigen und schwierigen Schauplätzen ferngehalten. Ich war auch in Libyen, als Gaddafi gestürzt wurde, und ich war in Kasrin und in Sidi Bouzid und so weiter. Aber ich hatte ein bisschen einen anderen Zugang. Ich habe meine erste Reportage vor 28 Jahren geschrieben und bin dem Maghreb treu geblieben. Ich habe gedacht, es würde Sinn machen, immer noch, wenn es neben Korrespondenten, die durch die Welt ziehen, auch solche gibt, die ihrem Gebiet treu bleiben und sich dann eine Kompetenz aneignen, die man vielleicht nicht so haben kann, wenn man nur ein paar Jahre dort ist. Das habe ich so weiter gemacht. Ob das sinnvoll war oder nicht, ist eine andere Frage. Ich habe mich dann auch immer quersubventioniert, weil solche Reportagen fast nicht mehr machbar sind, zum Beispiel mit Studienreisen, mit Unterricht, jetzt mit Dschihadismuspräventionskursen und so weiter. Ich möchte eigentlich gerne über mich fokussieren auf das Thema Migration. Und wenn Sie interessiert sind, dann an meinen sonstigen Aktivitäten können wir das gerne aufgreifen, aber ich möchte die kurze Zeit, die ich habe, doch auf Migration fokussieren und möchte eigentlich meine Ausführungen in drei Teile gliedern. Zuerst einmal ein paar allgemeine Ausführungen zum Stand der Dinge in Sachen Abschottung von der Südgrenze Europas und Migranten, Flüchtlinge im Maghreb. Das zweite wäre eine aktuelle Bestandesaufnahme. Was ist gegangen in den letzten 2 Jahren? Ich habe ja vor 2 Jahren mal die Gelegenheit gehabt, hier zu sprechen, und ich möchte natürlich nicht das Gleiche nochmal sagen. Also wirklich, was ist jetzt gegangen? Und ich bin jetzt gerade zurückgekommen aus Südtunesien. Ich war in Mednin vor 8 Tagen in einem Flüchtlingsaufnahmezentrum, das finanziert wird von der Schweiz, und habe dort mit Flüchtlingen sprechen können, die direkt aus Libyen gekommen waren, und in dem Sinn First-Hand Informations. Nach Libyen konnte ich leider nicht, ich wollte eigentlich nach Libyen gehen, um Ihnen dann gleich frisch erzählen zu können, das hat leider nicht funktioniert. Und am Schluss möchte ich noch kurz einen Ausblick, um nicht in allgemeiner Hoffnungslosigkeit zu versinken, was ließe sich dann machen, wenn man das Problem irgendwie rational angehen wollte, falls das überhaupt gewünscht ist. Zum ersten Punkt. Der Maghreb erscheint ein bisschen wie ein Hort der Stabilität. Nicht gerade die Insel der Glückseligen, aber doch ein Hort der Stabilität in der arabischen Welt, vor allem Marokko. Wenn man genauer hinschaut, kann man feststellen, dass das dem natürlich nicht so ist, dass da enorm viele Probleme da sind. Sogar in Tunesien. Tunesien erlebt im Moment Aufstände im Süden, in Tataouine. In Kasrin ist es ein Dauerzustand. Die Kaida hat sich festgesetzt im Djebel Chambi. In Le Kef brennen immer wieder Pneus und werden Barrikaden errichtet. Also Tunesien könnte durchaus destabilisiert werden. Wir müssen das alles ist alles mit Vorsicht zu genießen. Aber trotzdem sind diese Staaten vorderhand noch stabil, und vor allem bilden sie einen doppelten Limes zu Europa. Das ist ganz klar. Ich spreche jetzt von den 4 Maghreb-Staaten: Mauretanien, Marokko, Algerien und Tunesien. Und Libyen ist ein Fall für sich. Ich möchte zuerst kurz von den 4 erwähnten Maghreb-Staaten sprechen. Diese Maghreb-Staaten haben in den letzten 2 Jahren ihre Anstrengungen noch verstärkt, gegen Süden die Grenze abzudichten, so gut das geht, sich abzuschotten, aus Angst natürlich, dass Leute infiltrieren könnten, Dschihadisten oder auch Schmuggler, Waffenschmuggler, was immer auch, von Süden her eindringen könnten, und natürlich auch aus Angst, dass der Maghreb zur Endstation für schwarzafrikanische Migranten würde. Marokko hat das ja exemplarisch vorgelebt und diese Angst motiviert die Länder, dass sie eben unten, ich sage es mal in Anführungs- und Schlusszeichen, ziemlich dicht machen. An der Nordgrenze, das heißt an der Mittelmeergrenze im Fall von Mauretanien, an der Atlantikküste, ist auch ziemlich dicht gemacht worden, mit positiven Resultaten, rein sicherheitstechnisch gesehen und rein jetzt von der, vom Abschreckungseffekt her. Die Grenzen sind doch erstaunlich dicht geworden. In allen drei Ländern funktioniert die Küstenwache weitgehend. Niemand weiß, ob das 80 oder 90 oder 95% der Leute sind, die daran gehindert werden, auszureisen. Ich meine Maghrebiner und Schwarzafrikaner, aber vermutlich ist es in dieser Größenordnung. Wenn Sie vergleichen, zum Beispiel die Leute, die Migranten und Flüchtlinge, die aus der Ägäis nach Griechenland oder von Libyen nach Italien gezogen sind, ist das ein Bruchteil, der über Marokko noch, Marokko über die Meerenge von Gibraltar oder auf die Kanarischen Inseln oder auch von Tunesien aus ausgereist. Das sind sehr wenige, das sind ein paar Tausend noch. Natürlich gibt es da auch Ausweichrouten, zum Beispiel mit falschen Papieren und so weiter über Osteuropa, das weiß man alles nicht ganz klar, aber es ist ein Effekt da und der Maghreb hat diese Rolle nolens volens übernommen zum Schutz von Europa. Innenpolitisch stellt das Probleme dar. Das ist nicht einfach, das der Bevölkerung zu erklären, warum wir Maghrebiner, warum man im Maghreb den Gendarme für Europa spielen soll. Aber das funktioniert mehr oder weniger. Zum Stichwort Schwarzafrikaner. Wer den Maghreb kennt, weiß, dass schon vor 20 Jahren Afrikaner über Tanger nach Gibraltar und so weiter, Algeciras, gezogen sind. In den Hafenkneipen von Tanger und in der Altstadt, da waren alle kleinen Hotels waren voll Schwarzafrikaner. Aber eigentlich die große Welle, in Anführungs- und Schlusszeichen, die ist erst etwa vor 10 Jahren gekommen. Dort ist es zum ersten Mal zu einer großen Bewegung gekommen. Und seither kämpft Marokko eben sehr intensiv gegen das Weiterreisen der Schwarzafrikaner und Sahel, Menschen aus den Sahelstaaten, und hat ja auch die Zäune errichtet und immer erhöht um Ceuta und Melilla, diese spanischen Enklaven. Die Schwarzafrikaner haben aber auch eine Chance bekommen, in Marokko zu bleiben. Marokko hat eine erstaunlich fortschrittliche Politik betrieben mit einer Regularisierung von Schwarzafrikanern und hat ungefähr 25.000 Kandidaten, die eigentlich nach Europa wollten, eine Chance gegeben, dort zu bleiben. Die Leute waren auch zermürbt, sie glaubten nicht mehr daran, dass es weitergeht, sie hatten kein Geld mehr, aber sie haben gewissermaßen jetzt eine Existenzchance in Marokko. Das ist doch eine ganz beachtliche Sache. Ich muss noch mein Manuskript ein bisschen, ist manchmal doch besser mit Papier als mit auf dem Laptop. Die anderen Länder, da weiß man eigentlich, vor allem Algerien, weiß man sehr wenig. Sie ist sehr, sehr intransparent. Es ist bekannt, dass Algerien zum Teil en bloc 100, 200, 500 Leute aus Niger einfach zurückschafft, Malier zurückschafft. Das ist alles ein bisschen intransparent. Ich habe zum Beispiel, und das ist eine Anknüpfung an das, was Kurt Pell heute Morgen gesagt hat, ich habe kein Visum mehr bekommen von Algerien, lange Zeit, weil die wollen einfach keine Recherchierjournalisten haben. Ich gehe jetzt in 2 Wochen nach Oran, aber auf Einladung von einer Universität. Und sonst kommt man gar nicht ins Land. Also was da wirklich läuft, das behaupte ich jetzt mal, das wissen nur sehr wenige Leute und europäische Journalisten eigentlich auch nicht wirklich. Tunesien hat ja mal eine Flüchtlingswelle gehabt aus Libyen, hat das eigentlich relativ gut bewältigt, mit Hilfe auch internationaler Organisationen. Das Lager Shusha existiert immer noch in Ansätzen und Tunesien will auch keine schwarzafrikanischen Migranten bei sich. Das ist ganz, ganz klar. Und das ist auch verständlich. Diese Länder haben die Ressourcen im Moment nicht, vor allem Tunesien, um Leute zusätzlich aufzunehmen. Sie haben keine Gesetzgebung, keine Asylgesetzgebung bis jetzt. Und sie haben eine sehr hohe Arbeitslosigkeit und so weiter. Libyen ist ihnen bekannt, ist ein offenes Tor, ist ein Paradies in Anführungs- und Schlusszeichen für Schleuser, die dort frei schalten und walten können. Und die ganze Migrationsbewegung aus den Sahelstaaten und aus dem Maghreb zum Teil auch geht über Westlibyen. Das ist Ihnen wahrscheinlich bekannt. Jetzt zur aktuellen Lage. Ich möchte noch etwas sagen zu den Emigrationswünschen der Maghrebiner. Weil das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt eine neue Untersuchung aus Tunesien, die besagt, dass die Emigrationswünsche zugenommen haben seit der Revolution, seit 2011. Und zwar je nach Region ist diese Studie zum Ergebnis gekommen, es seien zwischen 40-70% der jungen Männer, die gehen wollen. Und das ist eigentlich im Land, wo man davon ausgehen könnte, dass die Hoffnungen eigentlich am größten sein müssen, die realen Chancen, etwas zu bewegen in einem demokratischen Staat, einem Staat mit einer neuen Verfassung. Die Emigrationswünsche sind in allen Maghreb-Staaten sehr hoch. Niemand weiß genau, wie viele Leute das sind. Aber nach meiner Einschätzung ist Marokko und Algerien bewegt sich in einer ähnlichen Größenordnung. Wenn man eine überschlagsmäßige Rechnung macht, und sich zum Beispiel vor Augen hält, dass der Maghreb 90 Millionen Menschen ungefähr zählt, 45 Millionen Männer, junge Männer sagen wir 20 Millionen, die Hälfte wären 10 Millionen. Da könnte vielleicht die Zahl von 5 Millionen könnte realistisch sein, vielleicht sind es auch nur 3 Millionen, die wirklich gehen würden, wenn sie könnten. Und ich erlebe immer wieder auch zum Beispiel Mitarbeiter von NGOs, engagierte, gute Leute, die sagen, wenn ich könnte, würde ich gehen. Da muss man sich einfach nichts vormachen. Die Situation ist im Moment, außer für die Oberschicht und für die obere Mittelschicht, einfach nicht gut. Algerien kann sich das noch ausfinanzieren, können die Leute ruhig stellen, da mag es ein bisschen anders sein, dafür ist dort der bleierne Deckel über dem Land noch viel, viel schlimmer, dass die Leute das eigentlich nicht aushalten, wegen dem Klima im Land und wegen der rigiden Stimmung, was in Marokko zum Beispiel sehr viel besser ist. Also ich denke, allein aus dem Maghreb müsste man, wenn man wirklich offene Grenzen hätte, mit einigen Millionen potenziellen ausreisewilligen Leuten rechnen. Die Frage ist natürlich, haben sie die Mittel dazu und so weiter und so weiter. Aber das ist ein Problem, ich komme am Schluss darauf, wie geht man mit dem um? Denn die Leute wünschen sich eigentlich Reisefreiheit, was natürlich nachvollziehbar ist. Ich stelle immer wieder fest, dass die Leute fast aggressiv werden, wenn sie sehen, mit welcher Leichtigkeit ich von Tunis nach Basel, dann nach Thessaloniki, dann wieder zurück, dann nach Oran, dann zurück und dann vielleicht nach Tripolis und sie können nicht einmal kommen. Das ist natürlich unhaltbar auf längere Zeit. Da braucht es eine Lösung. Ich möchte jetzt zu den jüngsten Entwicklungen kommen. Die Migrationspartnerschaft in Bezug auf die Schweiz gibt es ja eine Migrationspartnerschaft mit Tunesien. Und die funktioniert mehr oder weniger. Das ist immerhin ein positiver Schritt. Tunesien nimmt Leute zurück, die ein abgelehntes Asylgesuch haben, Leute, die Delikte begangen haben. Es ist so Anis Amri-Typen, um das ein bisschen salopp zu sagen. Aber es ist alles sehr schleppend und es ist schwierig. Es geht also nicht einfach, das sind lange Prozeduren, die monatelang gehen zum Teil. Aber mit Tunesien ist das aufgegleist. Was noch nicht funktioniert, ist der Austausch mit Stagiaire und mit Studenten. Offenbar haben Schweizer Firmen zu wenig Interesse an tunesischen Stagiaires oder diese Stagiaires haben zu wenig Unterstützung bekommen, bekommen kein Stipendium, können die Wohnungen nicht finanzieren. Das funktioniert nicht richtig. Aber immerhin, es ist ein Schritt, der, ich denke, das muss man weiterführen. Das könnte nur Migrationspartnerschaften können längerfristig eine Lösung sein. Algerien und Marokko blockieren bis heute Es ist ein Trauerspiel zu sehen, wie die Schweiz mit einem Land wie Marokko, das ein Tourismusland ist, das angewiesen ist auf Schweizer und deutsche Touristen, dass es nicht gelingt, Leute zurückzuschicken, die kriminell geworden sind oder die unbegründete Asylgesuche stellen. Das ist nicht ganz einfach zu schlucken. Ich denke, eine Erleichterung der Reisefreiheit lässt sich nur bewerkstelligen durch einfachere Verfahren zur Rückschaffung von Leuten, die wirklich abgeklärt, bei denen abgeklärt wurde, ob sie berechtigt sind, ob es irgendwie geht und wo es dann eben entschieden wurde, dass es nicht geht. Also hier ist, das ist eine schwierige Situation und das hat natürlich, das entmutigt alle Versuche, das dämpft alle Versuche, irgendwie eine Öffnung herzustellen mit den Maghreb-Staaten. Das Gleiche ist mit den Versuchen von zirkulärer Migration und auch mit Austauschstudenten, mit kulturellem Austausch. Bei Frankreich weiß ich, dass sehr viele Leute, die mitmachen bei solchen Programmen, nachher einfach in Europa bleiben. Das ist natürlich verständlich, aber es macht es dann schwierig für staatliche Stellen, für Konsulate, für Botschaften, solche Austauschprogramme zu bewilligen, wenn man weiß, die Leute bleiben nachher einfach in Europa. Ich komme jetzt auf Libyen zu sprechen. Die zentrale Mittelmeerroute ist ja sehr wichtig geworden. Das letzte Jahr etwa 300.000 Menschen. Das sind immer Schätzungen. Man weiß ja nicht, wie viele Leute wirklich umgekommen sind, wie viele Leute auch in der Wüste umgekommen sind. Sind über diese Route nach Europa gelangt. Dieses Jahr sind es bereits etwa 37.000. Und wir müssen davon ausgehen, dass diese Zahl auch in den nächsten Monaten stark ansteigen wird, dass diese Bewegung weitergeht. Vielleicht werden es wieder 300.000 sein, vielleicht sogar noch mehr. Ein großes Fragezeichen, was passiert in Italien, wenn Österreich dicht macht, Frankreich dicht macht, die Schweiz ja auch mehr oder weniger die Südgrenze abgeschottet hat. Das ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen, was da passiert. Die Zustände in Libyen, die sind nach allem, was wir wissen. Ich war schon in Tripolis im 2015 und vorher schon einige Male. Was Flüchtlinge erzählen, das ist übereinstimmend. Es sind absolut unhaltbare Zustände in den staatlichen Internierungslagern, staatlich in Anführungszeichen von dieser Regierung von Tripolis beispielsweise, von Fajr Libya, von Milizenverbänden, dort sind sie noch schlimmer. Die sind der Willkür ausgeliefert von irgendwelchen jungen, bewaffneten Typen. Mir hat ein Flüchtling aus Gambia erzählt, drei seiner Freunde hätten sich beschwert über die Zustände in einem Privatgefängnis, muss man fast sagen, die seien vor seinen Augen erschossen worden. Also ich kann nicht anders als das wiederzugeben. Und alle, auch Médecins Sans Frontières und viele Hilfsorganisationen, die stützen eigentlich diese Darstellung. Von dem her gesehen kann man eigentlich Flüchtlinge nicht nach Libyen zurückschicken, weil das wirklich eine Rückkehr in die Hölle wäre, in Zustände, die einfach unhaltbar sind, menschenunwürdig sind. Die Frage ist dann, was die Alternative ist. Die Operation Frontex, die hat ohne Zweifel ganz viele Menschenleben gerettet, das ist gar keine Frage. Es gibt aber immer mehr jetzt so Hinweise, dass eben gewisse NGOs versuchen, von der EU organisierten Rettung vorbei Leute zu retten, dass sie auch die staatliche Notrufstelle nicht benutzen, sondern das selber organisieren und dass sie eigentlich Migranten auch versuchen, also motivieren, sich eben nicht anzumelden, keine Fingerabdrücke abzugeben, irgendwie ins Land schleusen. Und das sind natürlich schwerwiegende Vorwürfe. Das zu belegen steht noch aus. Es ist meines Wissens ein italienischer Staatsanwalt, der das behauptet hat letzthin. Es gibt Hinweise, dass natürlich Flüchtlingsaktivisten auf so einer Schiene fahren. Ich war in Como und habe versucht, dort zu recherchieren, was dort geht. Und ich bin bedroht worden, wie ich in Libyen noch nie bedroht worden bin, und zwar von Flüchtlingsaktivisten. Und ich habe dann nachher erfahren, dass die vermutlich an diesem Abend abgemacht haben, wie sie jetzt Leute mit Kleinlastwagen ins Tessin bringen. Und dass sie das wohl diskutieren wollten. Ich bin da unschuldig reingeraten und habe einfach gesagt, Entschuldigung, das ist ein öffentlicher Park vor dem Bahnhof Gomo. Und ich habe einfach gedacht, ich möchte ein paar Stimmen aufnehmen, Ambi, sogenannte Ambi für eine Radiosendung und gerne mit Ihnen auch reden. Die haben mich bedroht und ich musste alles löschen und fluchtartig den Platz verlassen. Und diese Leute, das muss ich einfach sagen, die verstehen sich als radikale Flüchtlingshelfer, die letztlich in einem gewissen Sinn eine revolutionäre Optik vertreten. Früher haben die gleichen Leute gesagt, wir unterstützen tunesische Flüchtlinge, weil die tunesische Revolution nach Europa bringen. Und das sind eigentlich die revolutionären Fantasien dieser Flüchtlingshelfer aus meiner Optik. Und was klar ist, was auch libysche Beobachter sagen, dass Migranten in Süditalien, dass die bestens vernetzt sind, mit den Schleppern, das sind die Unterakkordanten dieser Schlepper, die haben dann in Palermo oder wo auch immer, in Catania und so haben die ihre Relaisstationen. Und hier gibt es unappetitliche Zusammenhänge, wo auch ganz viel Geld gemacht wird, letztlich doch auf dem Buckel der Flüchtlinge, denke ich. Aber es ist ein sehr heikles Thema. Selbstverständlich ist Leben retten ist eine ganz wichtige Sache, eine tolle Sache. Die Frage ist, wie der Sog, der entsteht, wenn man weiß, man wird eh abgeholt, auch wenn man nur 10 Liter Benzin im Boot hat. Das gibt eine Sogwirkung. Mit dem muss man umgehen können. Man muss sich überlegen können, was kann man da machen. Und wie könnte man diese Leute retten, aber vielleicht zum Beispiel auf große Boote bringen, nicht sofort nach Italien bringen. Das ist eine Debatte. Niemand hat da Lösungen. Aber ich denke, man muss sich einfach überlegen, wenn es zu einer Überforderung von Italien kommt, dann könnte das sehr schwierige Folgen haben. Da muss man einfach irgendwelche Strategien entwickeln, wie man das human machen kann, trotzdem die Immigration, die clandestine Immigration irgendwie steuern. Zum Schluss möchte ich ganz kurz einen Hinweis, ich habe heute Morgen mit Kurt Pella über das auch geredet, ich habe mit einem tunesischen Mann, der einen Schlepper kennt, einen Kapitän, und der hat mir hoch und heilig, also der hat das absolut bestätigt, dass der Chef oder einer der großen Bosse der Schleppernetzwerke sei, Abdelhakim Belhaj, der ehemalige starke Mann der libysch-islamischen Kampfgruppe und ehemaliger Militärkommandant von Tripolis. Also das ist Big Business, oder? Und gleichzeitig ist er mit Ennahda irgendwie verbandelt. Also es gibt auch Bilder, wo man Ennahda verantwortlich mit ihm sieht. Er soll auf Djerba bereits sein Büro haben. Also das ist einfach Big Business. Und da darf man auch von humanitären Kategorien, man darf sich nicht völlig blenden lassen, dahinter sind ist ein Business, das das lukrativste ist und weniger gefährlich als der frühere Sklavenhandel. Schlimmer als der frühere Sklavenhandel, sagen viele Beobachter, die Sklavenhändler haben ihre Ware, in Anführungszeichen, so behandelt, dass die überlebt haben. Die Schlepper, das ist ihnen egal. Man darf die Augen nicht schließen vor diesem Geschäft. Zum Schluss. Einfache Lösungen. Wie kann man das Problem angehen? Einfache Lösungen gibt es nicht. Die Diskrepanz zwischen den Wünschen der Maghrebiner, Maghrebinerinnen zum Teil auch, aber mehrheitlich 95% sind ja Männer, und der Sahelbewohner, der jungen Männer, die auswandern möchten, auf der Suche nach einem besseren Leben, das sind ja 90% von den Sahelstaaten und vom Maghreb sind ja Leute, die eine bessere Perspektive, die keine Perspektive zu Hause haben. Die Zahl dieser Leute ist so groß, dass eine Öffnung, sagen wir, des Flüchtlingsbegriffs, wer Asyl bekommt, wenn er sich zu Hause keine Perspektive sieht, das wären einfach zu viele. Ich denke, man muss irgendwie eine Trennung machen zwischen politisch Verfolgten, zwischen Kriegsflüchtlingen, zwischen Minderheiten, sexuell Orientierungen, religiösen Minderheiten. Und wir müssen ja schon froh sein, wenn nur schon die wirklich schützen und aufnehmen können. Und den anderen müssen wir irgendwie andere Möglichkeiten bieten. Und ich denke, es braucht Migrationspartnerschaften. Wir müssen dicht machen, dem Maghreb gegenüber einerseits dicht machen. Wir kommen nicht darum herum, ich sehe einfach nicht wie. Aber gleichzeitig unbedingt öffnen. reelle Chancen geben, stark investieren, zum Beispiel in Solarenergieförderung, Ausbildung in diesen Bereichen, Hunderte von Millionen, was die Schweiz jetzt betrifft, in ländliche Entwicklung investieren, vielleicht eine Chance auf eine Green Card für Maghrebiner, wo man doch eine Chance hat, legal immigrieren zu können. Wir müssen die Studentenaustausch, Studentenvisa, Stagiaire unbedingt fördern, weil wir sind angewiesen, dass die Menschen im Maghreb immer noch mit positiven Gefühlen nach Europa blicken und uns nicht ablehnen. Das sind unsere Nachbarn im Süden. Wir müssen auch eine positive Beziehung einbauen und vielleicht einmal mittelfristig, dass wir öffnen können, dass es Möglichkeiten gibt, dass diese Menschen auch sich frei bewegen können. Vielen Dank.